Ja, willkommen zur dritten Folge von Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Es geht wieder los. Und heute mit dem Titel Das Rückenmark, wie wir im zentralen Nervensystem halsabwärts ticken. Beim letzten Mal haben wir über das periphere Nervensystem gesprochen. Beim zentralen Nervensystem, also beim ZNS, ist da alles ganz anders organisiert. Herr Trebel, wozu brauchen wir das ZNS und welche Komponenten hat es?
Wozu brauchen wir es? Das kann ich ganz einfach machen. Für alles, was das Nervensystem ausmacht und durch das periphere Nervensystem nicht abgedeckt wird. Das wäre jetzt etwas simpel. Wir können es ein bisschen konkretisieren. Also sagen wir für die unbewusste und bewusste Verarbeitung von dem, was in der Peripherie an Sinnesreizen wahrgenommen wird. Für die Vorbereitung und Einleitung von Reaktionen auf diese Reize. Vielleicht auch nur ganz indirekt. Also das schließt nicht nur äußerlich erkennbare Bewegungen ein, sondern auch Steuerung von Organfunktionen und solche Dinge. Wir brauchen es für Bewusstsein, für Reflexion, Emotionen, daraus resultierende Aktivitäten, die so vielleicht auch scheinbar ohne direkten erkennbaren äußeren Reiz ausgelöst werden können. Und die Komponenten des ZNS sind einfach. Das ist das Rückenmark und das Gehirn.
Okay. Und wo ist das Rückenmark genau zu finden im Gehirn?
Das Rückenmark ist im Wirbelkanal. Also das heißt, das ist dieses, wenn wir einen einzelnen Wirbelkörper angucken, dann hat der ja von oben betrachtet und von unten betrachtet ein Loch. Und wenn man diese Wirbelkörper wie Bauklötze übereinander stapelt, dann entsteht aus dieser Serie von Löchern ein Kanal. Das ist der Wirbelkanal. Da ist das Rückenmark drin. Das geht beim Erwachsenen ungefähr bis in die Höhe der oberen Lendenwirbelsäule, also etwas unterhalb des Brustkorbs hört das schon auf. Und das hängt damit zusammen, dass das in der Embryonalzeit war das mal in der gesamten Länge des Wirbelkanals, aber der Wirbelkanal wächst dann beim Embryo, beim Fetus und beim heranwachsenden Kind schneller als das Rückenmark. Und das wächst quasi unten über das Rückenmark hinaus, wenn man so will, und zieht auch die Nerven, die aus dem Rückenmark kommen dann und aus den Intervertebrallöchern austreten, mit nach unten. Und dadurch haben wir nur bis in die obere Lendenwirbelsäule hinein das Rückenmark. Und darunter ist eine Struktur, die nennt sich Cauda equina, die also diese Nervenstränge sind, die vom Rückenmark aus dann nach unten bis zu den Vertebrallöchern bis zum allerletzten Wirbelkörper ziehen und dort austreten.
Okay, jetzt wissen wir, wo das Rückenmark steckt. Darüber wollen wir heute komplett sprechen. Könnte man denn sagen, dass es so ähnlich ist wie ein zweites Gehirn?
Nur sehr bedingt. Es ist wirklich im Detail anders organisiert. Es gibt zwar schon Teile des Gehirns, die sind ähnlich wie das Rückenmark organisiert. Zum Beispiel in Teilen des Hirnstamms. Über den sprechen wir dann in der nächsten Folge. Aber es gibt schon ein paar Dinge, die finden sich im Rückenmark entweder gar nicht oder viel weniger als im Gehirn, das ist klar. Aber es gibt auch Gemeinsames mit dem Gehirn, nämlich das Prinzip der Verschaltung von neuronalen Netzwerken. Das ist im ganzen ZNS nach ähnlichen Prinzipien. Auch wenn die verschiedenen Netzwerke im ZNS sich im Detail schon sehr unterscheiden in der Organisation. Das ist im Großhirn anders als im Kleinhirn und das ist im Hirnstamm manchmal anders als im Zwischenhirn und es ist im Rückenmark eben auch anders als in vielen Teilen des Gehirns. Prinzip bleibt aber immer gleich. Was auch gleich bleibt, ist die Gliederung in graue und weiße Substanz. Über die haben wir schon mal kurz gesprochen. Also das heißt Bereiche, in denen die Neurone mit ihren Zellkörpern sind, in der grauen Substanz und in der weißen Substanz die Fortsätze von diesen Neuronen, die dann die großen Leitungsbahnen binden, die einzelne Teile des ZNS miteinander verbinden. Und dann gibt es aber große Unterschiede auch zwischen Rückenmark und Gehirn. Was im Rückenmark alleine, ohne Weiterleitung der Reize ins Gehirn, nie passiert, ist Bewusstsein und kognitive Prozesse. Die gibt es tatsächlich nur im Gehirn. Entsprechend kann man auch sagen, das Rückenmark ist einfach etwas weniger komplex organisiert. Es ist stereotyper organisiert in der Weise, wie es funktioniert, hat auch nur ungefähr 1% der Neuronenzahl des gesamten ZNS. Und wenn man das Volumen anguckt, ist es da deutlich mehr als 1%. Trotzdem ist es schon ganz schön komplex und es ist auch ein Wunderwerk irgendwie, wie es funktioniert. Aber ganz vieles basiert mehr auf im Laufe des meistens schon frühen Lebens entwickelnden Automatismen. Die Variabilität und Vielfalt von Reaktionsweisen, die ist einfach im Gehirn größer als im Rückenmark. Da, wo das Rückenmark sehr variabel reagiert, ist es meistens vom Gehirn gesteuert.
Dieser Podcast richtet sich ja vor allem an die Studierenden. Daher mal speziell nachgefragt, was sind denn die wichtigsten Gliederungsprinzipien dieses Wunderwerks, wie Sie es gerade beschrieben haben, die man sich merken sollte?
Also zunächst mal die Gliederung in graue und weiße Substanz. Wie im ganzen ZNS, so auch hier. Aber hier ist die graue Substanz ein bisschen besonders konfiguriert. Das finden wir sonst im ZNS nicht. Das ist ein einziger Kernkomplex von ganz unten, unteres Ende des Rückenmarks bis ganz oben am Übergang zum Hirnstamm. Und dieser große zusammenhängende Komplex, wenn man unter dem Mikroskop guckt, dann sieht man da schon abgrenzbare Kerne drin, aber makroskopisch wirkt das wie ein Ding. Und das hat eine besondere Form, die kann man sich ruhig merken, ist auch einfach zu merken, wenn man das quer durchschneidet, dann sieht das aus wie ein Schmetterling, so etwas mit einem breiteren Teil der Flügel, der ist nach vorne gerichtet und mit einem schmaleren Teil, der ist nach hinten gerichtet. So ein bisschen wie so ein Schwalbenschwanz-Schmetterling, kann man sich das vorstellen. Und wenn man das dreidimensional denkt, also nach oben, dann ist eben diese Schmetterlingskonfiguration zwar durch die ganze Höhe des Rückenmarks hindurch zu beobachten, aber ist dann eben in einer säulenartigen Struktur. Und entsprechend nennt man den vorderen Bereich, den dickeren Teil der Schmetterlingsflügel, den nennt man Vorderhorn, in der dreidimensionalen Ausdehnung dann Vordersäule. Der schmalere Teil der Schmetterlingsflügel nach hinten gerichtet heißt Hinterhorn im Querschnitt, im dreidimensionalen dann Hintersäule und entsprechend dazwischen rechts und links Seitenhorn. Das ist gleichzeitig eine Aufteilung in eine Art von Funktion der Neurone, die da sitzen. Die im vorderen Bereich, im Vorderhorn sitzenden Neurone sind motorische Neurone, die machen also Bewegungen in der Peripherie. Die hinteren sind sensible Neurone, die sind also eher mit der Verarbeitung von sensibler Information aus der Peripherie beschäftigt und die im Seitenbereich, im Seitenhorn sitzenden Neurone sind überwiegend viszerale autonome Neurone. Also da hat man auch schon mal eine Gliederung, die man sich merken kann. In der weißen Substanz muss man Vorderstrang, Seitenstrang, Hinterstrang sich merken. Der Vorderstrang ist zwischen den beiden Vorderhörnern oder Vordersäulen von oben nach unten laufend. Der Seitenstrang zwischen den Vorderhörnern und den Hinterhörnern an der Seite und der Hinterstrang zwischen den beiden schmalen Hinterhörnern. Diese weiße Substanz, die enthält die aufsteigenden und absteigenden Bahnen, die also vom Gehirn kommen und zum Gehirn gehen. Die aufsteigenden stärker nach hinten orientiert, die absteigenden sind überwiegend im Seiten- und Vorderstrang zu finden. Und dann gibt es noch die segmentverbindenden Bahnen, die verbinden einzelne Rückenmarksegmente miteinander, ohne jemals ins Gehirn raufzugehen oder vom Gehirn zu kommen. Und was kann man sich dann zusätzlich noch merken? Die Form des Rückenmarks, die ist so ein bisschen wie ein Eiszapfen, kann man sich das vorstellen, mit zwei Verdickungen. Wobei man sich merken muss, dass das Rückenmark viel schmaler ist als der Wirbelkanal. Der Wirbelkanal ist ja relativ breit und das Rückenmark füllt nur einen Teil davon aus. Das heißt, da ist viel Platz drumherum und der muss auch sein, weil die Wirbelsäule sich ja ständig bewegen muss. Manchmal bis um 90 Grad biegt die sich. Und wenn das Rückenmark genauso dick wäre wie der Wirbelkanal, dann würde das da ständig gequetscht. Also diesen Platz, den braucht man da drin. Und diese beiden Verdickungen von dem Eiszapfen, der unten so schmal wird, die sind einmal in dem Bereich des Rückenmarks, der die Arme und Hände versorgt, der obere Extremität also, in Höhe ungefähr des zervikalen Rückenmarks. Und einmal in dem Bereich, der die untere Extremität versorgt, das ist etwa im lumbalen Bereich des Rückenmarks. Und entsprechend heißen diese Verdickungen Intumescentia cervicalis und lumbalis.
Okay, von Segmenten sprachen Sie gerade schon und in dem Buchkapitel liest man auch immer wieder von Rückenmarksegmenten. Die haben wir auch in der letzten Folge im Zusammenhang mit den Spinalnerven schon erwähnt. Was sind denn nun Rückenmarksegmente?
Also, da muss ich ein bisschen ausholen. Stellen wir uns mal das Rückenmark im Wirbelkanal vor. Und entlang des Rückenmarks von ganz oben bis ganz unten treten Nervenfasern aus. Vorne seitlich die motorischen, hinten seitlich die sensiblen. Und das passiert ganz kontinuierlich, also nicht alle paar Zentimeter ein Nervenstrang, sondern so ähnlich wie bei einem ganz feinen Kamm, können wir uns das vorstellen. Mit dem Schaft des Kamms als Rückenmark und die einzelnen feinen Zacken oder Zähne des Kamms, die wären dann die Nervenfasern. Haben Sie das vor Augen ungefähr?
Ja, das kann man sich gut vorstellen.
Und jetzt stellen wir uns das Ganze immer noch im Wirbelkanal vor. Und jetzt sollen ja diese Nervenfasern irgendwie raus aus dem Wirbelkanal, die müssen ja in die Peripherie. Der Kanal ist aber von oben bis unten fast verschlossen, aber eben nur fast. Und immer zwischen zwei Wirbelkörpern, die ja in der Wirbelsäule so bauklötzchenartig übereinander gestapelt sind, gibt es auf jeder Seite ein Loch, das heißt Foramen intervertebrale. Und durch dieses Loch können die Nervenfasern raus, aber eben nur dort. Das heißt, die vielen Nervenfasern, die bündeln sich in Höhe von so einem Zwischenwirbelloch und treten dadurch aus dem Wirbelkanal aus und bilden dabei einen Spinalnerv. Und dieser Spinalnerv, der wird entsprechend diesem Intervertebralloch benannt, durch das er ausgetreten ist. Also zum Beispiel L1 für den Spinalnerv, der zwischen Lendenwirbelkörper 1 und 2 austritt. Und die Rückenmarksanteile, deren Fasern sich zu einem bestimmten Spinalnerv bündeln, die werden dann Segment genannt. Und dieses Segment heißt dann genauso wie der Nerv, also im gerade genannten Beispiel Rückenmarkssegment L1.
Okay, also sehr verständlich erklärt jetzt nochmal. Vielen Dank. Sie hatten vorhin schon wiederholt die graue Substanz des Rückenmarks erwähnt. Was passiert denn da?
Die graue Substanz ist, wie gesagt, so eine Ansammlung der Nervenzellkörper. Aber da sind natürlich auch einige Nervenzellfortsätze drin, nur eben nicht so ausschließlich wie die Fortsätze der Nervenzellen in der weißen Substanz. Da sind gar keine Zellkörper drin. In der grauen Substanz findet man von beidem etwas. Und entsprechend finden hier auch fast alle synaptischen Kontakte zwischen Rückenmarksneuronen und diesen und eintreffenden Axonen von anderen peripheren oder zentralen Nervenbahnen statt. Also alle Verschaltungen, Interaktionen zwischen Nervenzellen sind nur in der grauen Substanz. Und das gilt auch für die Verschaltung von spinalen Reflexen zum Beispiel.
Was sind denn eigentlich Reflexe und was sind dann vor allem spinale Reflexe?
Reflexe sind unwillkürliche, immer gleich verlaufende Antworten eines Organs, zum Beispiel Muskel, auf einen bestimmten Reiz, zum Beispiel die Dehnung dieses Muskels. Und es ist wichtig zu wissen, Reflexe werden immer über das ZNS vermittelt. Und die anatomische Grundlage davon ist ein sogenannter Reflexbogen, der hat einen afferenten Schenkel, also einen zuführenden Schenkel, der transportiert den reflexauslösenden Reiz. Die Neurone dafür sitzen in den Spinalganglien, also in der Regel im Intervertebralloch, gar nicht im ZNS selbst, aber die schicken ihre Axone dann ins ZNS. Und der Reflexbogen hat auch einen efferenten Schenkel, der also vom ZNS wieder wegführt. Da sitzen die Neurone meistens im Vorderhorn oder im Seitenhorn. Und beide Schenkel werden innerhalb des Rückenmarks miteinander verschaltet. Und ein spinaler Reflex jetzt ist ein Reflex, der rein auf Rückenmarksebene verschaltet wird. Also ohne, dass der Reflexbogen, also die direkte, kettenhafte, hintereinander geschaltete Neuronengruppe, die den Reflex bewirkt, das Gehirn einbezieht.
Und was ist dann der Unterschied zwischen einem Eigen- und einem Fremdreflex und wozu brauchen wir die?
Ein Eigenreflex ist ein Reflex, in dem der Reiz und die Reizantwort im selben Organ erfolgen. Das Paradebeispiel dafür, und das ist eigentlich ja fast das Einzige, in dem es stattfindet, ist der sogenannte Muskeleigenreflex. Das heißt, eine Dehnung des Muskels führt zu einer Kontraktion des Muskels. Das ist immer monosynaptisch, das heißt, es gibt wirklich nur eine einzige synaptische Verbindung im Rückenmark, die das ermöglicht. Und das Ganze ist eingerichtet dafür, dass wir unsere Muskellänge konstant auf eine Größe halten können, wenn wir was halten müssen, zum Beispiel etwas tragen müssen oder so etwas. Und der Fremdreflex, da ist es anders, da sind Reiz und Antwort in unterschiedlichen Organen. Zum Beispiel Rückziehreflex der Haut, also wenn wir eine heiße Herdplatte anfassen, dann ziehen wir sofort die Hand davon wieder zurück. Das heißt, der Reiz erfolgt in der Haut, die Antwort aber in der Muskulatur. Und der ist immer polysynaptisch und hat ganz oft auch Schutzfunktionen.
Okay. Gibt es denn auch Beispiele, wo das Rückenmark zwar Informationen verarbeitet, dabei aber vom Gehirn trotzdem gesteuert wird?
Ja, zum Beispiel die Schmerzweiterleitung. Aber letzten Endes sind die meisten Rückenmarksreaktionen durch absteigende Bahnen aus dem Gehirn beeinflussbar. Also bei der Schmerzweiterleitung ist es besonders prominent und sehr bekannt, dass das Gehirn durchaus manipuliert, wie viel Schmerz wird eigentlich aus der Peripherie eintreffend dann weitergeleitet zum Gehirn. Das kann hemmend sein, das ist meistens so, also dass wir nicht jedes kleine bisschen an unangenehmer Empfindung sofort im Gehirn verarbeiten müssen, sondern es wird einfach auf Rückenmarksebene, zum Beispiel durch Rückziehreflexe oder so, dann gleich erledigt und muss nicht immer bewusst nach oben fortgeleitet werden. Aber es kann auch verstärkt werden. Ne? So erklärt sich, warum unterschiedlich starke Schmerzempfindungen je nach Gemütslage zum Beispiel auch zustande kommen können. Und dann gibt es solche Reflexe wie der Muskeleigenreflex, dieser monosynaptische zum Konstanthalten der Muskellänge. Der ist zwar als Verschaltung im Rückenmark weitgehend autark, aber das Gehirn nimmt trotzdem Einfluss drauf. Das kann diesen Reflex nicht vollständig verhindern, aber sehr stark abschwächen oder sogar verstärken, indem es das Motoneuron zum Beispiel etwas voraktiviert oder das Motoneuron, was dann den efferenten Schenkel bildet und die Muskelzuckung auslöst, ein bisschen inhibiert. Insofern, das Gehirn nimmt Einfluss, aber der Reflexbogen an sich ist gehirnunabhängig.
Mhm. Wie kann ich mir das denn jetzt vorstellen? Also wie verlaufen die Bahnen, die Informationen vom Gehirn zum Rückenmark oder eben vom Rückenmark zum Gehirn leiten? Wie verlaufen die?
Die verlaufen nach oben zum Gehirn oder nach unten vom Gehirn kommend, alle in der weißen Substanz, die also im Rückenmark um die graue Substanz herum gruppiert ist, hatten wir ja schon kurz erwähnt. Und diese weiße Substanz mit diesen Strängen, die da zum Gehirn und vom Gehirn kommen, sind von ganz oben bis ganz unten zu finden. Die enden nur in unterschiedlichen Höhen. Da können welche aus dem Gehirn schon im zervikalen Rückenmarksbereich enden. Die laufen dann logischerweise natürlich auch nicht weiter. Deswegen wird diese weiße Substanz nach unten hin immer dünner.
Okay. Ja.
Ganz wichtig ist auch, dass die gekreuzt und ungekreuzt verlaufen. Also manche von diesen Bahnen kommen aus der rechten Hirnhälfte und enden auch in der rechten Rückenmarkshälfte. Oder kommen aus der rechten Rückenmarkshälfte bei sensibler Information und enden auch oder gehen dann weiter in die rechte Gehirnhälfte. Und es gibt andere, die kreuzen auf ihrem Weg.
Okay, also das mit der Kreuzung von den Bahnen scheint ja, glaube ich, eine wirklich wichtige Rolle in der Neuroanatomie zu sein, richtig? Warum ist das denn genauso wichtig?
Das spielt eine ganz große Rolle bei der Diagnostik von Läsionsmustern. Man muss also bei den Bahnen wissen, ob die überhaupt die Seite kreuzen auf ihrem Weg vom Rückenmark zum Gehirn und wenn ja, wo sie kreuzen. Also zum Beispiel in der linken Rückenmarkshälfte laufende Nervenstränge, die leiten Schmerz- und Temperaturempfindung aus der gegenseitigen kontralateralen Körperhälfte. Sprich in der linken Rückenmarkshälfte die Information aus der rechten Körperhälfte. Und warum ist das so? Weil die gleich, nachdem die sensiblen Impulse im Hinterhorn eingetroffen sind und verschaltet worden sind, ziehen die weiterleitenden Fasern Richtung Gehirn gleich erstmal auf die Gegenseite rüber. Und dann erst laufen sie nach oben. Und umgekehrt ist es bei der feinen Tastempfindung. Diese Impulse, die kommen auch aus der Peripherie mit peripheren Nerven. Und wenn die ins Rückenmark reingekommen sind, kreuzen die nicht, sondern direkt auf der gleichen Seite leiten die ihre Information nach oben. Das heißt also, die feine Berührungsempfindung wird anders als Schmerz- und Temperaturempfinden auf der gleichen oder wir sagen ipsilateralen Seite des Rückenmarks nach oben zum Gehirn geleitet. Und so kann das dann bei einer einseitigen Schädigung des Rückenmarks, zum Beispiel ein Trauma, was von einer Seite kam oder ein Tumor, der von einer Seite einwächst, zu einer sogenannten dissoziierten Empfindungsstörung kommen. Das sieht so aus, dass dann auf der Seite der Rückenmarkschädigung in dem Bereich des Körpers, der unterhalb davon liegt, keine feine Berührungsempfindung mehr möglich ist, aber Schmerz und Temperatur ohne weiteres noch empfunden werden können. Und auf der Körperseite, die gegenseitig ist, in dem da unter der Läsion liegenden Körperbereich, ist es umgekehrt.
Sie sagten gerade schon, Trauma und Tumor sind mögliche Schädigungen des Rückenmarks. Was sind denn die häufigsten Arten, die das Rückenmark schädigen können?
Mechanisch ist sicherlich sehr häufig. als Ursache für Rückenmarksschädigung, also Trauma eben, mhm. Unfälle, Bandscheibenvorfälle. Die Bandscheiben sind ja zwischen zwei Wirbelkörpern immer lokalisiert. Und wenn die degenerieren und dann aus diesem Fach zwischen zwei Wirbelkörpern anteilig sich Teile lösen und rausrutschen nach hinten, dann können die auf das Rückenmark drücken. Das ist eine Form von mechanischer Rückenmarksschädigung, aber auch andere degenerative Wirbelsäulenerscheinungen können dazu führen. Tumoren sind auch Formen von mechanischen Schädigungen. Es kann entzündlich sein, bei der multiplen Sklerose zum Beispiel sind Rückenmarksschädigungen häufig. Und es gibt Durchblutungsstörungen wie an anderen Stellen im ZNS auch. Sie sind aber seltener als im Gehirnbereich. Und dabei entstehen immer sehr unterschiedliche Symptomkonstellationen, je nachdem, ob die Schädigung auf Segmentebene oder eher im Bereich einzelner Bahnsysteme wie bei der multiplen Sklerose auftreten und so weiter.
Was ist denn dann eine Querschnittslähmung und wie kommt die zustande? Also ist das jetzt eine mechanische Schwierigkeit oder eine Durchblutungsschwierigkeit? Wie kommt es?
Kann beides sein. Also entscheidend ist, dass die Schädigung in einer bestimmten Höhe des Rückenmarks trifft. Das heißt, bei einer Querschnittslähmung ist ab einem bestimmten Rückenmarkssegment abwärts gar keine Bewegung oder fast keine oder nur reduzierte Bewegung möglich. Dann ist es halt eine unvollständige oder vollständige Querschnittslähmung. In der Reinform wären also dabei beide Körperhälften abwärts der Schädigung betroffen. So, deswegen der Querschnitt. Und das kann die motorischen Bereiche betreffen. Oder die sensiblen, je nachdem, ob die Schädigung eher von vorne eintritt oder von hinten. Oder wenn es ein kompletter Querschnitt ist, dann eben auch beides. Dann ist ab der Höhe der Schädigung abwärts, kann man nicht mehr bewegen und nichts mehr fühlen. Und mit wenigen Ausnahmen ist das, also so eine Querschnittssymptomatik, immer ein Hinweis auf eine Rückenmark- oder Wirbelsäulenschädigung. Während Lähmungen, die zwar eine ganze Körperhälfte betreffen, aber halbseitig sind, also nur rechts oder nur links und nicht in oben und unten getrennt, das ist typischerweise ein Läsionsmuster, wie wir es bei Gehirnschädigungen finden. Deswegen ist diese Unterscheidung schon mal sehr, sehr wichtig, differenzialdiagnostisch, wenn jemand was nicht bewegen kann, dass man erstmal guckt, hat das ein querschnittsartiges Muster oder ein halbseitiges Muster, wie bei der Gehirnschädigung.
Jetzt haben Sie gerade von Ausnahmen gesprochen. Kommt denn eine Querschnittslähmung immer durch eine Rückenmarksschädigung zustande?
Nein. Also zum einen kann ja dieser unterhalb des Rückenmarks verlaufende Nervenstrang, der da Richtung Intervertebrallöcher im Sakralbereich und so weiter noch zieht, der kann auch betroffen sein. Das macht auch Querschnittslähmung dann der unteren Extremität, obwohl das Rückenmark eigentlich an sich völlig intakt ist, weil das ja in Höhe der Lumbalwirbelsäule schon aufhört. Und dann gibt es ein paar, das ist aber wirklich nicht häufig, sehr spezielle Konstellationen von Gehirnschädigungen, die auch Querschnittslähmungen verursachen können. Und zwar, wenn die Schädigung da ist, wo beide Körperhälften in topografisch nah beieinander gelegenen Hirnregionen gesteuert werden, die dann gemeinsam geschädigt werden, zum Beispiel durch einen Tumor oder ein Trauma. Das kann zum Beispiel der beinsteuernde Bereich im motorischen Kortex, in der motorischen Großhirnrinde sein, der liegt ganz medial, also Mittellinie nah von beiden Hirnhälften beieinander. Zwar getrennt gesteuert, aber die beiden liegen eben so nah beieinander, dass wenn genau an der Stelle ein Tumor wächst, dann drückt er halt auf den motorischen Kortex von beiden Hirnhälften gleichzeitig für die gleiche Region. Dann entsteht sowas auch. Aber das sind ja Ausnahmefälle.
Okay. Wie funktioniert denn die Durchblutung des Rückenmarks? Also gibt es da eine große zuführende Arterie, wie in anderen Organen, zum Beispiel der Niere oder bei der Milz?
Nein, das ist ein bisschen anders organisiert im Rückenmark. Es gibt zwar eine große vordere und zwei hintere Spinalarterien, die Arteria spinalis anterior und die Arteria spinalis posterior, rechts und links. Die nehmen ihren Ursprung von den Vertebralarterien am Übergang von Wirbelsäule zu Kopf. Zweigen da ab und laufen dann entlang des Rückenmarks nach unten, bis ganz unten hin. Aber das ist nicht eine durchlaufende Arterie, die dann immer wieder Zweige abgibt, auf jeder Segmenthöhe so ungefähr ins Rückenmark rein, sondern die kriegt auch Zuflüsse von außen immer. Sodass man eigentlich sagen kann, diese Rückenmarksarterien sind wie so eine Kette, eine Anastomosenkette von Zusammenflüssen von Arterien in jeder Höhe. Und diese Zuflüsse kommen so aus der Aorta. Und deswegen kann auch die Durchblutung im unteren Bereich des Rückenmarks erhalten bleiben, selbst wenn im darüberliegenden Bereich irgendwo eine Schädigung ist, weil da einfach immer auf segmentaler Ebene neue Zuflüsse reinkommen. Zum Beispiel bei einem Trauma kann das durchaus sein, ich habe dann eine Schädigung in einem bestimmten Bereich, das löst auch eine Querschnittslähmung aus, aber der Bereich darunter des Rückenmarks, der bleibt völlig vital, weil eben die Durchblutung noch stimmt und führt dann irgendwann ein Eigenleben, was durchs Gehirn eben nicht mehr kontrollierbar ist im Rahmen der Schädigung. Aber das Rückenmark an sich ist dann drunter unter Umständen völlig intakt.
Okay. Was ist denn eigentlich häufiger, eine Schädigung des Gehirns oder eine Schädigung des Rückenmarks?
Das Gehirn ist deutlich häufiger betroffen von Schädigungen. Im mechanischen Schädigungsbereich ist doch zu berücksichtigen, dass das Rückenmark im Wirbelkanal sehr, sehr gut geschützt untergebracht ist. Da braucht man also schon ein sehr kräftiges Trauma oder eben diese degenerativen Schäden, die dann so ausgeprägt sind, dass sie auch Rückenmarkschädigungen machen und nicht nur einfach Beschwerden. Dann kommt noch dazu, das Rückenmark ist einfach kleiner als das Gehirn, hat also ein kleineres Volumen. Kleineres Volumen bedeutet bei mechanischen Schädigungen von außen und so einfach eine kleinere Wahrscheinlichkeit, dass es getroffen wird. Und Tumoren und vor allen Dingen aber Durchblutungsstörungen, beim Gehirn nennen wir die Schlaganfälle, die sind im Gehirn sehr, sehr, sehr viel häufiger als im Rückenmark.
Okay. Ja, vielen Dank für die ganze Einordnung. Damit haben wir das dritte Kapitel und somit auch die dritte Folge gerade abgeschlossen. Was erwartet uns denn in der vierten Folge?
In der vierten Folge gucken wir uns den Hirnstamm mal näher an. Der Hirnstamm ist ja ein direkter Übergang aus dem Rückenmark in den Gehirnbereich und hat manche Organisationsprinzipien, die das Rückenmark auch noch hat, aber ganz vieles davon schon eben viel aufgelockerter und ähnlicher dem, wie es in den darüberliegenden Gehirnbereichen auch ist.
Alles klar. Ja, da dürfen wir uns drauf freuen, denn das habe ich in der Recherche dieses Podcasts erfahren. Dieses Buch wird im Fachjargon auch gerne der Tripel genannt. Ja, mit diesem Podcast machen wir den ein oder anderen Einblick nochmal. Darauf dürfen Sie sich dann mit der nächsten Folge wieder freuen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von uns und der Neuroanatomie. Danke, dass Sie dabei waren bei der Folge zum Rückenmark des Podcasts Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Das Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trebel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast, Redaktion Professor Trebel und Anne Kolikowski, Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.